Sie sind ganz schön mutig, dass Sie freiwillig gekommen sind zu diesem Thema, wenn das Sterben nur nicht so schrecklich wäre. Nun, es ist keine Frage, dass Sterben oder überhaupt dieses ganze Thema Tod ist ein Thema, das uns interessiert. Interessanterweise nicht nur alte Leute. Da würde man das ja irgendwie verstehen, dass sich alte Menschen mit dem Sterben auseinandersetzen. Aber auch junge Menschen fragen sich, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Aber es ist eben auch ein Thema, das uns Angst bereitet. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben. Ein Mensch, den Sie geliebt haben, starb. Plötzlich lag er vor Ihnen. Sie konnten keinen Kontakt mehr mit ihm aufnehmen. Und dann folgte die Beerdigung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen bei Beerdigungen geht. Aber bei Beerdigungen wird mir immer wieder schmerzlich bewusst, dass auch ich einmal sterben muss. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich mag diesen Gedanken überhaupt nicht. Natürlich gibt es Menschen, die sich nach dem Sterben sehnen. Es sind normalerweise Menschen, die körperlich oder psychisch leiden, die den Eindruck haben, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das wie eine Art Erlösung aus dem Leiden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Menschen sterben auch ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die erleben im Augenblick des Sterbens einen unglaublich inneren Kampf. Ich bin befreundet mit einem Pfarrer in der Schweiz, der vor etlichen Jahren einen ungefähr 21-jährigen Bauernsohn auf dem Sterbebett begleitete. Der junge Mann fragte meinen Freund immer wieder, aber Herr Pfarrer, ich muss doch nicht sterben. Ich muss doch nicht sterben. Wissen Sie, ich darf jetzt nicht sterben. Ich habe gerade den Bauernhof meiner Eltern übernommen. Ich muss mich jetzt um den Bauernhof kümmern. Ich muss doch nicht sterben. Er ist dann trotzdem gestorben. Und die Krankenschwester, die gerade in diesem Moment noch in seinem Zimmer war, sagte später zu meinem Freund, das waren seine letzten Worte. Ich muss doch nicht sterben. Und dann gibt es Menschen, die sterben relativ leicht. Wir hatten vor etlichen Jahren in unserer Kirche eine 90-jährige Frau. Sie müssen sich vorstellen, so eine richtige Omi zum Knuddeln. Und irgendwann einmal bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, Lini, du bist jetzt 90 Jahre alt, darf ich dir mal eine etwas schwierige Frage stellen? Sie hat gesagt, ja, bitte, mach das. Und dann habe ich gesagt, Lini, du weißt ganz genau, dass du nicht mehr lange lebst. Wie ist das für dich? Und dann schaute sie mich an und sagte, ja, weißt du, vor dem Vorgang des Sterbens habe ich schon ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie das genau sein wird. Aber vor dem, was nachher kommt, darauf freue ich mich, denn das Beste kommt erst noch. Ich habe gedacht, so möchte ich auch einmal alt werden, so möchte ich auch einmal auf Sterben zugehen, einfach im Bewusstsein, das Beste kommt erst noch. Ich bin sehr froh, dass Sie heute Abend gekommen sind und ich möchte mit Ihnen über folgende Fragen nachdenken. Was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Wo kommen wir hin? Gibt es wirklich Himmel und Hölle? Und wenn es Himmel und Hölle gibt, kann man es wissen, dass man in den Himmel kommt. Und ich muss Sie gleich ein bisschen vorwarnen, ich werde Ihnen heute Abend nicht nur gute Gefühle machen. Wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, wo Sie vielleicht denken, es wäre besser gewesen, Sie wären zu Hause geblieben. Aber ich bitte Sie wirklich, halten Sie es aus. Bitte bleiben Sie bis zum Rück. Stellen Sie sich dieser Frage, denn etwas müssen wir uns im Klaren sein. Wir alle werden irgendwann sterben. Und einer von uns wird der Nächste sein. Wir wissen nur nicht genau, wer. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Ich möchte Ihnen zunächst einmal einige der gängigen Sterbetheorien ganz kurz vorstellen. Die erste Sterbetheorie ist die sogenannte materialistische Sterbetheorie. Da wird einfach gesagt, wenn man tot ist, ist man tot und dann ist alles aus. Und dann bringen viele so Sprüche wie zum Beispiel, wenn ich tot bin, dann sehe ich halt die Radieschen 2 Meter vom unten nach oben. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich solche Sprüche höre, dass die Leute irgendwie Angst haben vor dem Sterben Und weil sie Angst haben vor dem Sterben, müssen sie das irgendwie überwinden, indem sie solche drastischen oder derbe Sprüche klopfen. Wissen Sie, wenn mit dem Sterben wirklich alles aus ist, also wenn Sie überzeugt sind, es ist wirklich aus, dann ist einfach alles aus. Und dann müssen Sie keine Angst haben vor dem Sterben. Aber das Interessante ist, der Mensch ahnt, dass es weitergeht. Und soll ich Ihnen etwas verraten? Diese Ahnung hat Gott in unser Leben hineingelegt. Die Bibel sagt nämlich, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz hineingelegt. Die zweite Sterbetheorie ist die sogenannte Reinkarnation. Da wird gesagt, wenn ein Mensch tot ist, dann wird er einige Zeit später wieder auf diese Erde geboren. Er kann sich dabei vorwärts oder rückwärts entwickeln. Man nennt das Karma. Das Ziel dabei ist, dass man durch so und so viele Reinkarnationen schließlich im Nirvana endet. Und jetzt dürfen Sie Nirvana nicht verwechseln mit der biblischen Vorstellung, mit der christlichen Vorstellung von Himmel oder ewigem Leben. Nirvana bedeutet eigentlich nichts anderes als Auslöschen der persönlichen Existenz. Hier wird also gelehrt, ein Mensch wird immer wieder von neuem auf diese Erde geboren und wenn er einmal vollkommen genug ist, dann wird seine persönliche Existenz aufgelöst und er geht über in die allgemeine Gottheit. Ich weiß nicht, was Sie dazu denken, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde diese Weltanschauung sehr, sehr brutal. Die dritte Sterbetheorie vertreten die sogenannten Sterbeforscher wie vor etlichen Jahren Frau Dr. Kübler-Ross. Vielleicht haben Sie ja auch von ihr gehört. Frau Dr. Kübler-Ross hat mehrere Menschen oder viele Menschen interviewt, die klinisch tot waren, die wieder ins Leben zurückgekehrt sind. Und das Interessante ist, dass sie schon sehr ähnliche Dinge erlebt haben. Sie waren klinisch tot, sie verließen ihren Körper, blieben noch einige Zeit im Raum, konnten alles hier mitverfolgen, hatten aber keine Möglichkeit mehr, auf das Diesseits Bezug zu nehmen. Nach einiger Zeit wurden sie weggezogen durch einen langen schwarzen Tunnel. Am Ende des Tunnels war eine Lichtgestalt. Diese Lichtgestalt hat nur Liebe ausgestrahlt, hat jeden Menschen angenommen, unabhängig seines Glaubens und unabhängig seines Lebens. Einige Menschen sind zurückgekehrt und haben gesagt, wir haben jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben, denn wir wissen, das Schönste kommt erst noch. Einige sind zurückgekehrt und haben gesagt, wir haben keine Angst mehr vor dem Sterben, denn wir wissen jetzt, es gibt gar keine Hölle. Einige sind sogar zurückgekehrt und haben gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht mehr zurückkehren, aber die Lichtgestalt hat uns noch einmal zurückgeschickt. Was ist zu diesen Erfahrungen zu sagen? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber neben diesen positiven Sterbeerfahrungen gibt es auch negative Sterbeerfahrungen. Es gibt sogenannte Höllenerfahrungen. Das Zweite Deutsche Fernsehen strahlte vor Jahren eine Sendung aus mit dem Titel »Ich sah die Hölle«. In dieser Sendung wurden auch Menschen interviewt, die klinisch tot waren, die aber nicht eine positive Erfahrung gemacht haben, sondern eine Höllenerfahrung. Da war beispielsweise Howard Strom, Professor für Kunst. Er erzählte, wie er klinisch tot war und wie er plötzlich in einem finsteren Raum war und von dunklen Gestalten mitgerissen wurde. Er wollte natürlich nicht mit, hat sich gewehrt und obwohl er überhaupt nicht religiös war, hat er sich an ein Kindergebet erinnert. Und dann fing er an, dieses Gebet zu beten und während er das machte, fingen diese Gestalten an zu fluchen und zu schimpfen und zu lamentieren und sie sagten, er soll ja aufhören zu beten, es würde nichts nützen. Es gäbe sowieso keinen Gott. Aber Howard Strom betete weiter und dann beobachtete er, wie die Gestalten sich langsam aber sicher von ihm entfernten. Zuletzt war er allein, kehrte ins Leben zurück und sagte, ich sah die Hölle. In dieser Sendung wurde eine Wissenschaftlerin gefragt, warum man so lange nichts über diese negativen Sterberfahrungen gehört habe. Und dann erklärte sie, weil sich die Menschen schämen. Können Sie das nachvollziehen? Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind klinisch tot. Sie machen eine Höllenerfahrung. Sie kehren ins Leben zurück. Würden Sie das Ihren Leuten einfach sagen? Ihren Freunden und Verwandten würden Sie sagen, ich sah die Hölle. Wenn ich drüben geblieben wäre, wäre ich vielleicht in der Hölle gelandet. Nein, da schämt man sich. Und darum hat man jahrelang nur von den positiven Sterbeerfahrungen etwas gehört. Aber man weiß heute, dass ungefähr 50% aller Sterbeerfahrungen, und zwar weltweit, unabhängig der Kultur und unabhängig der Religion, sogenannte Höllenerfahrungen sind. Jetzt möchte ich richtig verstanden sein. Das ist natürlich kein Beweis, dass es eine Hölle gibt. Aber die vielen positiven Erfahrungen sind auch kein Beweis, dass es keine Hölle gibt. Und das hat Frau Dr. Kübler-Ross immer wieder gesagt. Sie hat gesagt, es gibt keine Hölle, denn ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der eine Höllenerfahrung machte. Und da muss man deutlich sagen, nein, das stimmt nicht. Und damit komme ich zum Zweiten. Was sagt nun die Bibel über das Sterben? Sehen Sie, wenn wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen, dann stellt sich uns ein ganz großes Problem. Nämlich das Problem, dass noch nie ein Mensch außer Jesus Christus im Jenseits war, in dieses Leben zurückgekehrt ist und uns erzählt hat, wie es im Jenseits aussieht. Natürlich berichtet die Bibel von einigen Leuten, die tot waren, die ins Leben zurückgekehrt sind, zum Beispiel Lazarus. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, alle diese Leute haben nichts darüber gesagt, wie es im Jenseits wirklich ist. Übrigens, die Menschen, die klinisch tot waren, waren eben nicht unbedingt wirklich tot. Das ist ja medizinisch eine ganz schwierige Frage. Und damit stellt sich das folgende Problem. Außer Jesus war noch nie ein Mensch im Jenseits, ist zurückgekommen und kann uns sagen, wie es im Jenseits sein wird. Das bedeutet, dass kein Mensch, wirklich kein Mensch, sagen kann, wie es im Jenseits einmal sein wird. Der Einzige, der das sagen kann, ist der Schöpfer, ist der lebendige Gott, der uns geschaffen hat. Und sehen Sie, das Wunderbare ist, dass er es uns klar und eindeutig gesagt hat, nämlich in der Bibel. Die Bibel ist nicht nur ein altes Buch, das ist sie natürlich auch, aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Sie ist von Gott inspiriert. Gott hat uns seine Ideen gegeben, damit wir wissen, wie wir richtig leben und auch richtig sterben können. Jetzt weiß ich es nicht, vielleicht sitzen heute Abend kritische Leute unter uns. Das würde mich natürlich freuen. Denn wenn Sie kritisch sind, dann tauchen jetzt schon ein paar Fragen auf. Zum Beispiel die Frage, woher weißt du, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Ich meine, das kann ja jeder behaupten. Wer mich kennt, weiß, dass ich ziemlich kritisch bin. Ich glaube nicht einfach alles und darum bin ich dieser Frage immer wieder nachgegangen. Und ich sage Ihnen, es gibt viele Beweise, die darauf hindeuten, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Ich möchte Ihnen den Beweis einmal zeigen, der mich am meisten überzeugt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber die Bibel ist ein Buch voller Prophezeiungen, also voller Voraussagen. Nun wissen Sie vielleicht, es gibt auch außerbiblische Prophezeiungen, zum Beispiel von Nostradamus. Jetzt ist es so, wenn wir die außerbiblischen Prophezeiungen anschauen, dann sind die sehr allgemein gehalten. Und es ist keine Frage, wenn eine Prophezeiung allgemein gehalten ist und jetzt passiert etwas, dann kann man natürlich viel hineininterpretieren. Man kann sagen, ja, das ist passiert oder das hat er gemeint oder dieses hat er gemeint. Wenn wir jetzt die biblischen Prophezeiungen mal anschauen, dann sind viele dieser Prophezeiungen, nicht alle, aber viele der Prophezeiungen sind sehr genau. Da werden Namen genannt, da werden Orte genannt, da werden Handlungen beschrieben. Ich sage Ihnen mal drei Prophezeiungen. 700 Jahre vor der Geburt Jesu wird vorausgesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Meine Freunde, das ist wirklich unglaublich. Das ist so, wie wenn vor 700 Jahren jemand gesagt hätte, die und die Person wird in Dübendorf geboren und die wird wirklich geboren. Dann wird vorausgesagt, dass der Messias stirbt. Sie müssen sich im Klaren sein, für einen Juden war das absolut hirnrissig. Ich meine, der Messias stirbt doch nicht. Und dann, und das ist vielleicht die erstaunlichste Prophezeiung, es wird vorausgesagt, welche Hinrichtungsart Jesus erleben wird, nämlich mit damaligen Bildern. Wenn ein Jude noch auf diese Idee gekommen wäre, der Messias wird hingerichtet, dann hätte er gesagt, er wird gesteinigt. Weil bei den Juden Steinigung die Todesart war. Aber es wird mit damaligen Bildern vorausgesagt, er wird gekreuzigt. Und jetzt kommt das Erstaunlichste. Diese Voraussage wurde zu einer Zeit gemacht, als es die Kreuzigung noch gar nicht gab. Die Kreuzigung haben die Perser erfunden, vor allem die Römer haben es ausgelebt. Und bevor der erste Mensch gekreuzigt wurde, wurde vorausgesagt, dass der Messias gekreuzigt wird. Das ist wirklich unglaublich verblüffend. Manche von Ihnen kennen vielleicht Professor Werner Gitt. Professor Werner Gitt hat herausgefunden, dass ungefähr 3200 Prophezeiungen in der Bibel sich bis heute wortwörtlich erfüllt haben. Und dann macht er eine Rechnung, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich 3200 Prophezeiungen durch Zufall einfach erfüllen. Sie können die Rechnung mal im Internet nachschauen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich den Eindruck habe, niemand seiner Zuhörer versteht die Rechnung außer er. Aber das Ergebnis ist dann verblüffend. Er sagt, stellen Sie sich mal vor, das Weltall so in der Größe, wie wir glauben, dass es heute ist. Wir füllen es voller schwarzer Ameisen. Dann noch einmal Weltall voller schwarzer Ameisen. Noch ein Weltall voller schwarzer Ameisen. Und dann füllen wir 10 hoch 896 Weltalle. Das ist eine 1 mit 896 Nullen. Die füllen wir alle mit schwarzen Ameisen. Und dann fügen wir eine rote Ameise hinzu. Wir verbinden jemandem die Augen und sagen, greif hinein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person die rote Ameise durch Zufall erwischt? Nur die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Und dann sagt er, genauso unwahrscheinlich ist es, dass sich über 3200 Prophezeiungen durch Zufall erfüllen. Das ist nur möglich, weil Gott allwissend ist, weil er in die Zukunft blickt und weil er alles im Griff hat. Meine lieben kritischen Freunde, ich mag sie. Aber ich mag sie nur, wenn sie konsequent sind. Und wenn Sie das konsequent durchdenken, müssen Sie sagen, auch wenn es Ihnen vielleicht überhaupt nicht gefällt, aber die Bibel ist ein übernatürliches Buch, die Bibel ist wirklich von Gott inspiriert. Und darum glaube ich der Bibel, auch in den Dingen, die ich selber nicht prüfen kann, zum Beispiel, was passiert, wenn wir sterben. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal erklären. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch einen Körper hat. Darüber müssen wir nicht diskutieren, das sehen wir, das spüren wir. Jeder Mensch hat aber noch etwas und ich nenne das gerne das Ich. Manche nennen es die Seele oder die Persönlichkeit, aber ich finde den Begriff Ich sehr, sehr gut. Jeder Mensch hat also einen Körper, jeder Mensch hat ein Ich. Und jetzt ist es klar, solange wir in diesem Leben sind, bilden der Körper und das Ich eine Einheit. Sie gehören zusammen. Aber sie sind nicht identisch. Wissen Sie, woran man das sieht? Wenn unser Körper zum Beispiel einen Schaden hat, wenn ein Arm amputiert wird, dann ist ja unser Körper nicht mehr 100%. Wir sind aber immer noch 100% Ich. Also der Mensch hat einen Körper, der Mensch hat ein Ich. Solange wir auf dieser Erde sind, bilden die beiden eine Einheit. Sie sind aber nicht identisch. Und jetzt ist es ganz klar, die Existenz des Körpers ist in jedem Fall begrenzt. Viele Menschen werden alt und sterben. Manche werden krank und sterben, manche haben einen Unfall und sterben. Auf jeden Fall, die Existenz des Körpers ist begrenzt. Aber das Ich lebt ewig. Und jetzt passiert im Augenblick des Sterbens, ich kann Ihnen das jetzt nur ganz grob erzählen, passiert Folgendes, nämlich, dass das Ich unseren Körper verlässt. Und jetzt hat es zwei Möglichkeiten, wo es hingeht. Entweder geht es in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir reden dann vom Himmel. Die Bibel redet von der Herrlichkeit, vom ewigen Leben. Oder das Ich geht an einen Ort, wo es getrennt von Gott lebt. Die Bibel redet von der ewigen Nacht, von der ewigen Verdammnis. Die Bibel redet von der Hölle. Die Bibel redet klipp und klar von Himmel und Hölle. Dabei beschreibt die Bibel den Himmel als einen wunderschönen Ort. Die Bibel sagt, dort wird Gott bei den Menschen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Dort wird es kein Leid mehr geben. Kein Geschrei mehr, kein Schmerz mehr. Der Tod wird nicht mehr sein. Jesus sagt sogar, ich mache alles neu. Jemand hat den Himmel mal so beschrieben. Er hat gesagt, stellen Sie sich mal das Allerschönste vor, was Sie je in Ihrem Leben erlebt haben, wo Sie den Eindruck hatten, das sollte jetzt nie mehr aufhören, das sollte ewig weitergehen. Das können wir gleich einmal machen. Stellen Sie mal das Allerschönste vor, so zum ersten Mal über beide Ohren verliebt oder irgend so etwas. Stellen Sie sich mal vor, wo Sie gedacht haben, das sollte jetzt nie mehr aufhören. Haben Sie etwas? Und jetzt ist die Ewigkeit noch viel, viel schöner. Und wissen Sie, was das Besondere ist? Sie hört nie mehr auf. Sie geht wirklich ewig. Aber die Bibel spricht auch von Hölle. Und ich weiß, was einige von Ihnen jetzt denken. Sie denken, ja, die Hölle, das ist die Erfindung der alten Kirche. Man wollte den Menschen Angst machen, also hat man die Höllenstrafe erfunden. Aber das ist nicht wahr. Wenn Sie das Neue Testament einmal ganz genau studieren, dann merken Sie ganz schnell die meisten Stellen über die Hölle. Und vor allem die Stellen, in denen die Hölle ein Stück beschrieben wird, sind Zitate von Jesus Christus. Also ausgerechnet Jesus, der nun wirklich die größte Liebe in Person war, hat am meisten von der Hölle geredet. Die alte Kirche hat diese Lehre dann ganz schnell bagatellisiert. Man hat das Fegefeuer erfunden, vielleicht haben Sie auch schon mal davon was gehört. Da wird gesagt, da kommt ein Mensch hinein, er kann dort abbüßen und die allermeisten Menschen kommen dann irgendwann wieder raus. Aber Jesus und die Bibel reden nirgends vom Fegefeuer, aber ganz klar von der Hölle. Dabei hat Jesus keine Schauermärchen erzählt, so wie im Mittelalter. Aber er hat schon einige ganz schreckliche Dinge gesagt. Ich bringe einfach mal ein paar Zitate. Er hat zum Beispiel gesagt, dort ist Heulen und Zähneknirschen. Er hat gesagt, dort ist tiefste Finsternis. Er hat die Hölle häufig auch mit Feuer verglichen. Und dann etwas ganz Dramatisches. Er hat gesagt, hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo wir die Ewigkeit verbringen. Das heißt, im Augenblick des Sterbens sind die Würfel gefallen. Es gibt nicht noch eine zweite Chance. Und das Allerdramatischste, Jesus hat gesagt, die Hölle dauert ewig, 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 ewig. Das heißt, sie hört nie mehr auf. Nun ist es so, wir können ja Ewigkeit uns nicht vorstellen. Ich freue mich aber, dass wir einige Kinder haben. Kinder, jetzt hört gut zu. Ich zeige euch mal, dass ihr ein bisschen Ahnung habt, was Ewigkeit bedeutet. Stellt euch einmal vor, einen riesigen Berg. Alle Millionen Jahre kommt ein Vögelchen und pickt einmal mit dem Schnabel auf diesen Berg. Wenn dieser Berg durch diesen Vogel abgetragen worden ist, ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. So, jetzt haben wir ein bisschen Ahnung. Ewig bedeutet einfach ewig. Es hört nicht mehr auf. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, dass wir in den Himmel kommen. Meine Freunde, da darf es nicht die kleinste Unsicherheit geben. Und ich möchte Sie heute Abend an dieser Stelle fragen, wissen Sie es hundertprozentig? Sind Sie ganz sicher? Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass heute Abend niemand diesen Saal verlässt, ohne dass er hundertprozentig weiß, jawohl, wenn ich sterbe, ich komme ganz sicher in den Himmel. Und damit komme ich zum Dritten. Was können wir tun, damit wir ewiges Leben bekommen? Mit einer ähnlichen Frage kam einmal ein junger Mann zu Jesus. Er fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus erklärt es ihm. Er sagt: Du kennst ja die Gebote. Und dann zählt er sie auf: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, ehre Vater und Mutter. Mit anderen Worten sagt Jesus: Wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du die Gebote Gottes hundertprozentig halten. Oh, sagen Sie, das ist ja wunderbar. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich habe noch nie gestohlen, noch nie gelogen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Das ist ja wunderbar. Die Bibel kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Auch an diesem Punkt hat die Bibel recht. Wissen Sie, wir leben heute in einer ziemlich schwierigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der vieles salonfähig geworden ist, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und jetzt gibt es viele Menschen, die sündigen, die übertreten die 10 Gebote und sie haben kein schlechtes Gewissen mehr. Aber es ist trotzdem Sünde. Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispielen. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat einmal eine gewaltige Predigt gehalten, die sogenannte Bergpredigt. In der Bergpredigt hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als die 10 Gebote ausgelegt. Und er hat gesagt, nicht erst, wenn wir einem Menschen den Knüppel über den Kopf gehauen haben und er tot vor uns liegt, sind wir Mörder. Sondern bereits, wenn wir einen Menschen hassen, wenn wir Groll gegen ihn haben, Aggressionen, Neid oder Eifersucht, sind wir in den Augen Gottes Mörder. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, wenn ich einem Menschen ein Schimpfwort sage, also du Idiot oder so ähnlich, dann ist mir das höllische Feuer sicher. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich will ihnen nicht zu nahe treten. Aber in einer Veranstaltung in dieser Größenordnung sitzen Männer und Frauen unter uns, die haben die Ehe gebrochen. Sie haben vielleicht irgendeine Ausrede. Jemand hat mal gesagt, ein kleiner Seitensprung tut doch meiner eigenen Beziehung gut. So ein Quatsch. Oder jemand hat mal gesagt, ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Er hat gesagt, man heiratet, dann entwickelt man sich, vielleicht auseinander. Ja, dann ist es doch besser, man lässt sich scheiden und heiratet den Nächsten. Nein, sagt die Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann hat Jesus in der Bergpredigt gesagt, nicht erst, wenn wir mit einer fremden Frau ins Bett gehüpft sind, haben wir die Ehe mit ihr gebrochen, sondern bereits, wenn wir eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschauen, haben wir im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe Männer, wie sieht Ihre Fantasie aus? Du sollst nicht lügen. Jemand hat gesagt, ich lüge doch nicht, ich schwindle höchstens. Ehre Vater und Mutter. Kinder, ist das ein gutes Gebot? Ehre Vater und Mutter? Ja, ein sehr gutes Gebot. Dieses Gebot bedeutet nämlich für Kinder, Teenager und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter den Eltern zu gehorchen. Als Erwachsene bedeutet es natürlich nicht mehr den Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet die Eltern zu ehren und zu achten und sie nicht einfach abzuschieben zum alten Eisen. Und ich sage Ihnen, jeder von uns, der seine Eltern gekannt hat, hat dieses Gebot ganz sicher übertreten. Jetzt werden Sie sich vielleicht sagen, Moment mal, Beat, kein Mensch kann die Gebote Gottes hundertprozentig halten. Richtig? Darum sagt ja die Bibel auch, alle haben gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Jetzt begegnen mir immer wieder Menschen, die sagen, ja, wir sind alle Sünder. Und sie wollen sich damit so ein bisschen entschuldigen. Sie wollen sagen, ja, wenn wir alle Sünder sind, kann es ja nicht so schlimm sein. Die Bibel sagt, ja, wir sind alle Sünder. Aber das ist ja genau das Drama. Und jetzt sage ich Ihnen etwas Wichtiges. Sie dürfen heute Abend ganz viel wieder vergessen, aber das müssen Sie mit nach Hause nehmen. Darum kann sich kein Mensch den Himmel verdienen mit guten Werken. Die Bibel sagt klar und eindeutig, wir werden nicht gerettet durch gute Werke, damit sich niemand rühmen kann. Und soll ich Ihnen sagen, ich finde das gut. Stellen Sie sich einmal vor, wir kämen in den Himmel weil wir so ein gutes Leben geführt haben. Wir kämen dort an, würden uns auf die Schulter klopfen und würden sagen, was sind wir doch für tolle Hechte, dass wir da oben sind. Ich meine, das wäre ja nicht der Himmel, das wäre ja die Hölle. Ich möchte mit niemandem den Himmel teilen, der den Eindruck hat, dass er sich verdient hat, dass er in den Himmel kommt. Und darum hat Gott einen anderen Weg geschaffen, wie wir in den Himmel kommen können. Und jetzt komme ich zum Evangelium. Evangelium bedeutet nichts anderes als die gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Jemand hat sogar gesagt, Gott hat Liebeskummer. Haben Sie schon mal Liebeskummer? So junge Leute, Teenies, Jugendliche, Liebeskummer. Oder wenn man Liebeskummer hat, hat man nur einen Wunsch, man möchte immer mit dieser Person zusammen sein. Und so geht es dem lebendigen Gott. Er hat Liebeskummer, er hat Sehnsucht. Er möchte immer mit ihnen zusammen sein, in diesem Leben, durch Sterben hindurch, für die ganze Ewigkeit. Damit er das aber kann, hat er das größte Opfer gebracht, das er überhaupt bringen konnte. Er hat Jesus auf diese Welt gesandt und Jesus ist für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen allen bewusst ist, dass das Sterben Jesu das Herzstück ist des Evangeliums. Ich meine, das sehen wir können irgendwo auf dieser Welt in eine Kirche gehen und fast überall finden wir ein Kreuz. Aber ich beobachte immer wieder, dass es viele Menschen gibt, auch christliche Leute, die das Sterben Jesu nicht so richtig verstehen. Was ist denn dort eigentlich am Kreuz wirklich passiert? Und ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen das heute erklären. Und ich möchte es einmal folgendermaßen machen. Als Jesus Christus am Kreuz hing, oder vielleicht einige Stunden vorher im Garten Gethsemane, nahm Gott Vater die Sünden aller Menschen und hat sie auf Jesus übertragen. Er nahm die Sünden der Menschen, die in der Vergangenheit gelebt hatten, hat sie auf Jesus übertragen. Er nahm die Sünden der Menschen, die in der Gegenwart lebten, hat sie auf Jesus übertragen. Und weil Gott allwissend ist, wusste er ja auch, was die Menschen in Zukunft alles für Sünden machen würden. Und so nahm er auch die Sünden der Menschen, die in Zukunft leben würden, und hat sie auf Jesus übertragen. Ich sage es einmal ganz persönlich, er nahm ihre und meine Sünden und hat sie auf Jesus übertragen. Und dann hing Jesus dort am Kreuz und dann sah es in den Augen Gott Vater so aus, wie wenn Jesus jede Sünde, die irgendwann getan wurde oder noch getan wird, selber gemacht hätte. Und dann hat Gott Vater seinen Sohn stellvertretend für uns bestraft. Der Zorn Gottes, den wir verdient hätten, wurde über Jesus ausgegossen. Das Gericht Gottes, das uns hätte treffen müssen, traf ihn. Und damit kam Gottes gerechter Zorn zur Ruhe. Damit kam Gottes gerechtes Gericht, wurde gestillt. Und jetzt lehrt die Bibel, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber jetzt kommt noch etwas. Und das ist wichtig für unser Thema. Jesus ist nämlich nicht nur am Kreuz gestorben, sondern am dritten Tag ist er real, wirklich körperlich von den Toten auferstanden. Osterabend. Die Jünger von Jesus hatten sich in einem Raum versammelt. Sie hatten die Türe sehr gut verbarrikadiert, weil sie Angst hatten, als Nachfolger von diesem Jesus, dass sie auch als Märtyrer sterben müssten. Plötzlich ging Jesus durch die verschlossene Türe hindurch. Er stand mitten unter seinen Jüngern, er begrüßte sie mit dem Friedensgruß Shalom, Friede sei mit euch. Die Jünger erschraken und ihr erster Gedanke war natürlich, ja, das muss ein Geist sein. Ich meine, das muss ein Gespenst sein. Nur ein Geist kann durch eine verschlossene Türe hindurchgehen. Und dann fragt Jesus, warum denkt ihr, ich bin ein Geist? Ich habe einen Körper, ich habe einen Leib, ich habe einen Auferstehungsleib. Oder durch einen Geist kann man so hindurchlangen, aber mich kann man berühren. Und dann heißt es so schön, einige der Jünger glaubten, die anderen zweifelten. Ich kann gut die Verständigen gezweifelt haben. Ich hätte auch zu denen gehört. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, habt ihr mir etwas zu essen? Sie brachten ihm gebratenen Fisch. Jesus setzte sich hin und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich um Jesus herum versammelt haben und ihm beim Essen zugeschaut haben. Ich meine, das ist ja nicht besonders anständig, jemandem beim Essen zuzuschauen. Aber hier war es gut. Jesus nimmt das erste Stück des Fisches in den Mund, der Fisch verschwindet. Das zweite Stück, der Fisch verschwindet. Das dritte Stück, der Fisch verschwindet. Und in diesem Moment merken die Jünger, Jesus ist auferstanden, er lebt wirklich. Einer der Jünger, Thomas, war leider nicht dabei. In der nächsten Woche sind sie zu Thomas gelaufen. Sie haben gesagt, Thomas, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, er lebt. Aber Thomas bleibt ziemlich skeptisch. Er lässt sich von der Begeisterung seiner Mitjünger nicht einfach anstecken. Ziemlich kühl sagt er, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube es nur, wenn ich Jesus sehe. Aber das genügt nicht, sondern ich will mit meinen Fingern in seine Wundmale langen, in der Hand von den Nägeln und in seine Seitenwunde vom Speer. Und wenn ich dann die Narben spüre, ja, dann glaube ich an ihn. Nächsten Sonntag, die Jünger sind wieder versammelt, Thomas ist diesmal dabei. Wieder geht Jesus durch die verschlossene Tür hindurch, wieder begrüßt er sie, Shalom, und dann dreht er sich zu Thomas und sagt, Thomas, komm einmal, nimm jetzt deine Finger und lang in die Wundmale hinein. Und nimm deine Hand und lang in die Seitenwunde hinein. Ich kann mir vorstellen, wie das Herz von Thomas klopfte. Aber mit größter Wahrscheinlichkeit hat er das gemacht. Seine Finger in die Wundmale, seine Hand in die Seitenwunde. Und dann fällt er auf seine Knie und sagt, mein Herr und mein Gott, wenn du auferstanden bist, dann bist du Gott und dann bist du mein Herr. Und dann sagt Jesus etwas Interessantes zu Thomas. Er sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die Menschen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Hier redet er von uns. Aber wissen Sie, was mich am allermeisten an der Auferstehung Jesu fasziniert? Die Auferstehung Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden. Die Auferstehung ist besser bezeugt, als dass der Feldherr Cäsar je gelebt hat. Und darum konnte Jesus sagen, Sie kennen vielleicht diese Bibelstelle von Beerdigungen, Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Haben Sie es mitbekommen? Wird leben, auch wenn er stirbt. Man kann also sagen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann uns die Sünden vergeben. Und weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Das heißt Leben, das über dieses Leben hinausgeht und qualitativ etwas ganz anderes ist als das, was wir hier je erleben werden. Ich sage immer wieder gerne, das ist das Herzstück des Evangeliums. Wenn Sie das verstanden haben, haben Sie das Wichtigste verstanden. Aber es kommt noch etwas Wichtiges. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Jesus Christus für jeden Menschen am Kreuz gestorben ist und dass er für jeden Menschen von den Toten auferstanden ist. Aber obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Also Jesus kommt jetzt nicht zu uns und sagt, hör mal, ich bin für dich gestorben, ich bin für dich auferstanden und ob du das jetzt willst oder nicht, du musst es einfach annehmen. Die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott, das ewige Leben. So macht das Jesus nicht, sondern weil Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist, bietet er jedem Menschen die Vergebung der Sünden wie ein Geschenk an. Aber was muss man mit einem Geschenk machen? Was muss man machen? Annehmen. Kann man ein Geschenk ablehnen? Ja, kann man, macht man normalerweise nicht. Aber so ist das auch mit dem, was Jesus getan hat. Wir müssen es mal im Glauben annehmen. Und dieses Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Und vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie die deutschen Bibel lesen, dann kommen Sie zu einem Begriff, den wir überhaupt nicht mögen. Manche bekommen fast ein Magengeschwür bei diesem Begriff. Aber es ist ein ganz zentraler Begriff, das nennt die Bibel Bekehrung. Und ich möchte Ihnen heute Abend ganz sorgfältig erklären, wie man sich bekehrt mit einer Zeichnung. Und jetzt möchte ich bitten, dass alle Kinder zuhören, auch alle Teenies zuhören, denn das könnt ihr jetzt sehr gut verstehen. Wie bekehrt man sich. Sie sehen hier einen Kreis. Der Kreis stellt das Leben eines Menschen dar, also Ihr Leben oder mein Leben. Und jetzt bitte ich Sie einfach, nehmen Sie das mal ganz persönlich. Dieser Kreis ist Ihr Leben. Die dunklen Punkte sind ein Symbol für unsere Sünde. Wir haben alle gesündigt. Und das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Die Bibel lehrt uns, das ist der Zustand jedes Menschen zunächst einmal. Spielt keine Rolle, ob sie religiös sind oder atheistisch. Spielt keine Rolle, ob sie die Sakramente erlebt haben oder nicht. Spielt keine Rolle, ob sie katholisch, evangelisch oder freikirchlich sind. Es spielt keine Rolle, ob sie in einem christlichen oder nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Das ist einfach der Zustand jedes Menschen. Man könnte auch sagen, das ist der Zustand jedes Menschen, der noch nicht bekehrt ist. Das heißt mit anderen Worten, jeder von uns, jeder, war einmal in diesem Zustand. Und einige von Ihnen sind es noch in diesem Augenblick. Und jetzt besteht die Bekehrung aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus in einem Gebet meine Sünden bekenne. Ich habe das dargestellt mit Pfeilen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist eine Bedingung, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das macht man in einem einfachen Gebet. Es kommt nicht auf die Worte an, aber auf das Herz, das ungefähr Folgendes sagt: Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich komme zu dir. Ich bekenne dir meine Sünden. Manche Menschen zählen dann ganz konkrete Sünden auf, die sie belasten. Manche machen es eher allgemein. Sie sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr, was ich alles falsch gemacht habe, aber ich habe falsch gehandelt. Ich habe falsch geredet, falsch gedacht, falsch gefühlt. Du warst in meinem Leben nicht das Wichtigste. Bitte vergib mir. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und in dem Moment, wo ein Mensch so betet, vergibt ihm Jesus die Sünden. Er macht sein Leben rein. Vergebung der Sünden heißt, ich darf so weiterleben vor Gott, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Gott sieht mich an, wie wenn ich nie etwas Falsches getan, gesagt, gedacht, gefühlt hätte. Mein Leben ist rein. Er nimmt alles aus meinem Leben raus, worüber ich mich schämen muss. Es gibt keinen Grund mehr, dass ich mich schämen muss. Sie kennen vielleicht den Spiritel Oh Happy Day. Da heißt es so schön unter anderem, er wusch mir meine Sünden weg. Das ist natürlich ein Bild, aber es ist ein gutes Bild, was Vergebung der Sünden bedeutet. Aber es kommt noch etwas. Und das wissen viele, auch christliche Leute nicht. Das ist noch keine ganze Bekehrung. Ich weiß nicht, wie ich das nennen würde. Wenn es das geben würde, müsste ich sagen, es ist eine halbe Entscheidung für Jesus. Wenn Sie nur Sünde bekennen, sind Sie noch kein Kind des lebendigen Gottes. Die Schlüsselstelle, nämlich wie Sie ein Kind Gottes werden, steht in Johannes 1. Da heißt es, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man einfach, indem man weiterbetet und sagt, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für immer. Lass mich nie mehr los. Verändere du mich, so wie du mich haben willst. Und Jesus erhört dieses Gebet und er kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Jetzt sind wir ein Kind des lebendigen Gottes. Gott ist unser himmlischer Vater. Das heißt, wir haben jetzt eine wirklich reale, persönliche Beziehung mit Gott. Nicht tote Religion, sondern erfahrbare Beziehung mit Gott. Und wenn wir jetzt sterben, kommen wir garantiert in den Himmel. Hundertprozentig. Und wissen, was das Schönste ist? Von diesem Moment an weiß ein Christ, dass er ewiges Leben hat, dass er in den Himmel kommt. Da gibt es keine Zweifel mehr. Er weiß es hundertprozentig. Aber man muss einmal um Vergebung bitten, man muss Jesus einladen, ins Leben zu kommen. Und ich möchte Sie heute Abend fragen, haben Sie diese beiden Geschenke, die Vergebung und das neue Leben, einmal ganz bewusst angenommen? Oder verlassen Sie sich immer noch auf Ihre eigene Gerechtigkeit, es wird schon irgendwie gut herauskommen. Manche Leute sagen, ach ihr Christen, ihr seid ganz schön arrogant, weil ihr behauptet, dass man es wissen kann, dass man in den Himmel kommt. Nein, das stimmt nicht. Wissen Sie, wann wir arrogant wären? Wir wären arrogant, wenn wir sagen würden, wir kommen in den Himmel, weil wir ein so gutes Leben geführt haben. Aber kein entschiedener Christ wird das je sagen. Sondern jeder bekennende Christ wird sagen, ich war ein Sünder. Ich habe eigentlich Strafe von Gott verdient. Aber Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden und er hat mir die Vergebung und das ewige Leben wie ein Geschenk angenommen. Ich habe es nur im Glauben angenommen. Das ist nicht arrogant. Haben Sie sich für Jesus entschieden? Wenn Sie das gemacht haben, dann wissen das ganz genau. Die meisten Christen, ich habe es gestern schon in der Jugend gesagt, die meisten Christen kennen das Datum ihrer Bekehrung. Ist doch völlig logisch. Weil man sich nicht so nebenbei auch noch für Jesus entscheidet, sondern das ist eine wichtige Entscheidung. Wenn man die gemacht hat, dann weiß man, dass man sie gemacht hat. Man weiß, wo man sie gemacht hat, mit wem man sie gemacht hat, allein oder wie auch immer. Und darum kennen die meisten Christen ihr Datum. Ich kenne mein Datum nicht mehr. Aber ich weiß, es war im Oktober 1977 im Drei-Linden-Zentrum in Wetzikon, in einer ähnlichen Veranstaltung. Da bin ich beim Ruf zur Entscheidung nach vorne gegangen, hatte ein langes seelsorgliches Gespräch und ungefähr um 22.30 Uhr habe ich meine Entscheidung für Jesus getroffen, habe Jesus in mein Leben aufgenommen, ihn um Vergebung gebeten und ich sage Ihnen, in diesem Moment, keinen Moment vorher und keinen Moment nachher, bin ich ein Kind des lebendigen Gottes geworden. Haben Sie sich für Jesus entschieden? Wenn nein oder wenn Sie jetzt unsicher sind, dann möchte ich Ihnen heute Abend ein Angebot machen. Ich hoffe, dass Sie das Angebot als hilfreich empfinden. Wenn es jetzt so machen, in wenigen Minuten werde ich für Sie beten. Dann werden wir ein wunderschönes Einladungslied hören. Am Anfang des Liedes werden einige Mitarbeiter hier nach vorne kommen zur Bühne. Und dann ermutige ich Sie, dann lade ich Sie ein, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie während dieses Liedes hier nach vorne kommen. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch hier nach vorne kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus. Sie fragen vielleicht, warum dieses Bekenntnis? Jesus legt Wert darauf. Jesus hat einmal gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich sage manchmal, wenn Jesus das möchte, ja, dann ist das doch Grund genug, es auch zu tun. Aber ich möchte Ihnen noch einen seelsorglichen Rat geben, warum ich Ihnen Mut mache, wirklich nach vorne zu kommen. In einer ähnlichen Veranstaltung kamen im Laufe des Tages zwei Jugendliche auf mich zu. Und dann erzählten sie, wie sie sich irgendwann in einer Jungschaftsfreizeit für Jesus entschieden haben, aber sie hatten nicht den Mut, mit einem Leiter oder mit einer Leiterin zu reden. Sie haben das ganz alleine gemacht und sie haben immer wieder gezweifelt. Ja, hat Jesus vergeben? Hat er mich wirklich angenommen? Habe ich ewiges Leben? Habe sie ermutigt. Habe gesagt, am Abend steht dazu. Macht das mit jemandem fest. Und sie haben das gemacht. Und von diesem Augenblick an hatten sie, sind jetzt meine Worte, strahlende Gewissheit. Und das wünsche ich Ihnen. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, kommen Sie nach vorne. Ich lade auch Menschen ein, die sich im Herzen schon mal für Jesus entschieden haben. Aber Sie haben es noch nie jemandem gesagt. Kommen Sie nach vorne, machen Sie es mit jemandem zusammen fest. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, und die Person sitzt jetzt vielleicht neben Ihnen und Sie sagen, ja, ich würde gerne nach vorne gehen, aber allein schaffe ich das einfach nicht. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann dürfen Sie, als diese Person sagen, die jetzt neben Ihnen sitzt, Sie dürfen sie stupfen und sagen, du, ich möchte gerne nach vorne gehen, aber allein schaffe ich das nicht. Könntest du mich nicht begleiten? Die Person wird Sie gerne begleiten. Wir haben das gestern Abend mehrmals erlebt, dass zwei Personen nach vorne gekommen sind. Eine hat den anderen begleitet und es gibt schon eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Geborgenheit. Sind Kinder unter uns? Kinder können sich bekehren. Meine Kinder haben sich alle mit ungefähr 7 bekehrt. Und wenn du nach vorne kommen möchtest und du hast nicht den Mut allein, vielleicht sitzt Mami oder Papi neben dir, sag ihnen, komm, ich möchte nach vorne gehen, möchte mich heute für Jesus entscheiden. Was passiert, wenn sie hier nach vorne kommen? Sie müssen nichts tun. Ich werde sie dann hinsetzen lassen und dann werden wir diesen Abend abschließen und dann werde ich Ihnen noch etwas sagen, ein kurzes Wort aus der Bibel vorlesen, einfach so als Ermutigung. Und dann helfen wir Ihnen zu einem richtig guten Gespräch. In diesem Gespräch möchten wir Ihre Fragen beantworten. Vielleicht sagen Sie, ja, das ist mir zu schnell gegangen. Ich habe noch nicht alles verstanden. Wir versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Wir zeigen Ihnen noch einmal anhand der Bibel, wie man sich für Jesus entscheidet, dass Sie merken, das steht wirklich so in der Bibel. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten. Und Sie können Jesus um Vergebung bitten, ihn einladen, in Ihr Leben zu kommen. Wir möchten noch etwas schenken, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie heute nicht nur einen guten Start mit Jesus machen, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich Ihnen noch einen letzten Kreis zeigen, weil ich überzeugt bin, dass einige von Ihnen sich noch nicht gefunden haben. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Christ. Das ist ein Mensch, der Jesus mal in sein Leben aufgenommen hat. Sie sehen, Jesus ist in seinem Leben. Aber Sie sehen auch die Problematik. Jesus ist nicht in der Mitte. Er sitzt nicht, ich gebrauche gerne dieses Bild, auf dem Thron in unserem Leben. Er sitzt nicht an der Schaltzentrale in unserem Leben. Er ist nicht der Herr in unserem Leben. Manchmal fragen mich die Leute, ja, kommt er noch in den Himmel? Ja, er kommt noch in den Himmel, weil Jesus ist ja in seinem Leben. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde das ein jammervoller Zustand, so zu leben. Ich meine, ich finde es schon jammervoll, so zu leben, weil man keine Erfahrung mit Jesus macht. Jesus ist ja nur am Rande. Aber man hat dauernd ein schlechtes Gewissen, weil da ist man doch ein bisschen zu christlich. Und was ich auch noch empfinde, ich finde es schrecklich, auch wenn wir Ewigkeit bei Gott verbringen, aber die ersten Momente müssen schrecklich sein. Wenn man mal Jesus begegnet, im Bewusstsein, ein Großteil meines Lebens war Jesus am Rande in meinem Leben. Das muss schrecklich sein. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die Sünde im Leben tolerieren. Ich betone, tolerieren. Vielleicht ist es eine Lieblingssünde. Du weißt ganz genau, es ist falsch. Aber du bist nicht bereit, es loszulassen. Vielleicht ist es auch eine Sünde, gegen die sie jahrelang gekämpft haben. Sie haben keinen Sieg bekommen. Sie sind völlig resigniert. Und sie sind natürlich froh, dass niemand weiß, weder zu Hause noch hier in der Kirche. Aber sie spüren irgendwo, es ist schlimm. Es sind Menschen, bei denen Jesus nur an zweiter, dritter oder vierter Stelle ist, nicht das Wichtigste ist. Es sind Menschen, die die erste Liebe zu Jesus verloren haben. Sie wissen, Jesus sagt mal zu Christen, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. An einer anderen Stelle sagt er, wenn du wenigstens heiß oder kalt wärst, aber du bist lau. Und Jesus sagt, es ekelt mich eigentlich an. Am liebsten würde ich dies ausspucken. Es sind Menschen, die nur unregelmäßig die Bibel lesen. Bitte, wenn Sie nicht regelmäßig die Bibel lesen, können Sie nicht sagen, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich meine, da machen Sie sich etwas vor. Weil wenn Sie ihn lieben würden, dann würden Sie Bibel lesen. Wollen doch wissen, was Gott zu Ihnen redet. Es sind Menschen, die nur wenig beten. Ich meine, wenn Sie Jesus lieben, würden Sie auch gerne beten. Es sind Menschen, die ihre Gaben und Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hat, nicht einsetzen für andere Menschen. Die einfach da sitzen, jeden Sonntag, aber eigentlich sich nicht einsetzen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Es sind Menschen, die keinen missionarischen Lebensstil haben. Sie sind froh, dass sie gerettet sind. Aber die Menschen in ihrem Umfeld sind ihnen ziemlich gleich. Hören Sie, wenn das Ihre Situation ist, ich sage es Ihnen einfach, dann können Sie nicht sagen, dass Jesus das Wichtigste ist in Ihrem Leben, weil dann hätten Sie das Anliegen, das Jesus auf dem Herzen hat. Und ich ermutige Sie, Sie sind vielleicht überrascht, dass ich auch die Christen in diesen Tagen anspreche. Ich ermutige Sie, wenn Sie angesprochen sind, machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Machen Sie eine Erneuerung. Kommen Sie auch während dieses Liedes nach vorne und auch mit Ihnen reden wir, mit Ihnen beten wir. Und dann können Sie neu durchstarten, froh nach Hause gehen und ein verändertes Leben in der Kraft von Jesus führen. Und jetzt weiß ich, wie schwer das ist. Eine Freikirche? Man kennt sich so gut, nicht wahr? Und Sie denken jetzt wahrscheinlich, ja, was sagt der andere, wenn ich jetzt nach vorne gehe? Lassen Sie den denken. Vielleicht müsste er ja auch nach vorne gehen. Und bitte, es spielt doch keine Rolle, was er denkt. Entscheidend ist doch, was Jesus von Ihnen denkt. Und da möchte ich Sie ermutigen, kommen Sie nach vorne. Wir haben viele wunderbare Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die gerne bereit sind, mit Ihnen zu beten, das klar zu machen. Und Sie können voll mit Jesus, er wieder in der Mitte, nach Hause gehen. Ich wünsche Ihnen heute Abend ein richtig mutiges Herz. Ich möchte für Sie beten, bevor wir das Lied hören, und ich bitte, dass Sie sich dazu erheben und wenn möglich auch während des Liedes stehen bleiben. Ihr dürft schon mal kommen, Deborah. Ich bete, Herr Jesus Christus, ich bete dich an, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist. Und ich lobe und preise dich, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und danke, dass du jetzt in diesem Raum bist. Ich danke dir, dass du eine wunderbare Erlösung geschaffen hast. Dass wir Vergebung der Sünden, Gemeinschaft und Frieden mit Gott und ewiges Leben bekommen können. Und ich danke dir für jeden in unserer Mitte, der sagt, ja, ja, du bist in der Mitte meines Lebens. Segne diese Menschen weiter. Aber ich bitte dich jetzt ganz fest für die, die sich noch nicht wirklich klar für dich entschieden haben. Gib ihnen Mut, heute Abend diesen Schritt ein für alle Mal festzumachen. Und ich bitte dich für die, die gemerkt haben, du bist nicht im Mittelpunkt ihres Lebens. Gib ihnen Mut zu einer neuen Hingabe an dich. Bitte geh heute Abend durch die Reihen. Bleib bitte noch einmal vor jedem persönlich stehen. Rede zu seinem Herzen. Berühre ihn. Und gib einfach Mut. Wenn es vielleicht heute zu Gesprächen kommt, gib uns viel Liebe, Einfühlungsvermögen, dass wir Menschen wirklich helfen können, dort, wo sie sind. Herr, bestätige jetzt dein Wort. Amen.